Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Corbinian Frenzel. Zu Gast ist
Ralf Füchs, der Gründer und Direktor der Denkfabrik Zentrum Liberale Moderne. Willkommen im Studio.
Guten Tag, Herr Frenzel.
Was heute wichtig ist, also über die Themen dieses Tages, darüber reden wir in dieser Radiostunde oder, falls Sie uns so hören sollten, in 30 Minuten Podcast. Das Wichtigste zuerst, Herr Füchs, Ihr Horoskop. Sie sind Löwe, richtig?
Die Sterne sagen, ich bin Löwe.
Ja, ich hab mal hier die Zeitung mit diesen vielen Bildern, die hat nämlich sowas noch. Und Ihr Tagestrend, soll ich Ihnen das verraten? Chancenreich.
Oh, das freut mich.
Ja. Heute vor 90 Jahren ist das erste Zeitungshoroskop erschienen. Und wenn die Sterne wollen, werden wir auch darüber reden heute. Erstmal geht es aber gleich um die Proteste in Belarus. Alexander Lukaschenka, ein Regierungschef mit einer Kalaschnikow in der Hand. Das ist das eine Bild von diesem Wochenende. Das andere Bild, zehntausende Menschen, die erneut unermüdlich weiter demonstriert haben gegen eben diesen Mann mit der Kalaschnikow und seinen selbst erklärten Wahlsieg. Über die Situation in Belarus, in Weißrussland, sprechen wir mit Ralf Füchs, Direktor des Zentrums Liberale Moderne, das ja das Ziel hat, Öffnung und Demokratisierung gerade auch in mittel- und osteuropäischen Ländern zu unterstützen. Herr Füchs, was glauben Sie, was wird am Ende stärker sein, die Kalaschnikow oder die Demos mit den Blumen, mit den Lächeln auf den Gesichtern?
Ich halte das für völlig offen. Es hängt von verschiedenen inneren und äußeren Faktoren ab. Lukaschenka hat jetzt zum wiederholten Mal erklärt, dass er seine Macht mit Zähnen und Klauen und notfalls eben auch mit Gewalt, mit Blut verteidigen wird. Auf der anderen Seite zeigt die Protestbewegung bisher keine Erschöpfung. Die Menschen haben keine Angst mehr, auf die Straße zu gehen. Das ist ein ganz entscheidender Faktor, wie in der DDR 1989.
Ich musste daran gerade denken. Das ist ja das, was da immer wieder berichtet wird, dass dieses Momentum kam, wo genug Menschen keine Angst mehr hatten und dann immer mehr Menschen sich trauten.
Ja, das verhindert natürlich, dass die Sonderpolizei oder das Militär gegen diese Massen Kundgebungen und Demonstrationen. Gestern in Minsk waren das wohl eher 200.000 Menschen, die auf den Beinen waren, eingesetzt wird. Aber Lukaschenka wird, und wir haben das gerade in den Nachrichten gehört, wieder zwei Verhaftungen aus dem Koordinationsrat. Er wird weiter versuchen, Angst und Schrecken zu verbreiten. Er wird versuchen, die Anführerinnen der Opposition aus dem Verkehr zu ziehen und die Proteste totlaufen zu lassen, also eine Erschöpfungstaktik. Und deshalb hängt alles davon ab, einmal ob der Machtapparat sich spaltet. Da gibt es bisher wenig Anzeichen, dass Lukaschenka den Zugriff auf Militär und Polizei verliert und dass ihm bisherige Getreue von der Fahne gehen. Und auf der anderen Seite, ob es der Opposition gelingt, eine Übergangsregierung zu bilden, auch mit Mitgliedern des alten Regimes, um Neuwahlen vorzubereiten. Das sind so ein bisschen die Vektoren für die künftige Entwicklung.
Mit Blick auf die inneren Faktoren, Sie haben gesagt, es sind innere und äußere Faktoren. Da ist ja die große Frage, die jetzt seit zwei Wochen im Raum steht: Was tut man von außen? Wer tut was? Und wer tut möglicherweise zu wenig? Ich habe von Ihnen verschiedene Stellungnahmen gesehen und hatte da so ein bisschen den Eindruck, Sie sagen, die EU und auch die deutsche Regierung, die sind Ihnen ein bisschen zu still.
Ich würde sagen, sie sind immer so ein paar Tage oder vielleicht eine Woche hinter der aktuellen Entwicklung hinterher. Es gab ja letzte Woche einen EU-Gipfel per Videokonferenz, der eine wichtige Erklärung verabschiedet hat, dass nämlich die Wahl nicht anerkannt wird. Also Lukaschenka kein legitimer Präsident mehr ist für Belarus. Aber die Folge, und das wurde nicht explizit gesagt, wäre natürlich, Druck zu machen für Neuwahlen. Das ist die einzige Möglichkeit, wieder eine legitime politische Autorität in Belarus zu erzeugen. Und gleichzeitig gegenüber Präsident Putin sehr klar zu signalisieren, dass die EU keinen Bündniswechsel von Belarus will. Also wir wollen nicht versuchen, Belarus sozusagen in die EU zu ziehen, weg von Russland, aber gleichzeitig klarzumachen, dass eine militärische Intervention Russlands gravierende Folgen hätte für die politischen und wirtschaftlichen Beziehungen.
Aber ist nicht gerade das eben auch Teil der Strategie, dass man eben aus Sorge, dass in Russland und auch in Teilen der belarussischen Eliten das so verstanden werden könnte, dass sich die EU und auch EU-Mitgliedsregierung bewusst zurückhalten, damit man nicht diesen Ukraine-Moment hat, dass da das Gefühl entstehen muss, es geht auch um Einflusssphären.
Die Situation in der Ukraine war von Anfang an eine ganz andere. Da entzündeten sich ja die Proteste gegen Janukowitsch an der Europafrage, ja, weil Janukowitsch das Assoziationsabkommen mit der EU aufkündigen wollte, nachdem er in Moskau war und mit Putin gesprochen hatte. Und das war der Auslöser. Das heißt, Ukraine hatte von Anfang an auch diese bündnispolitische Dimension. Das ist in Belarus nicht der Fall. Das ist bisher eine rein innenpolitische, sagen, Bewegung. Niemand stellt die Verbindungen mit Russland in Frage. Es gibt auch keine ethnische russische Minderheit in Belarus. Es gibt keinen Sprachen. Sagen, Konflikt, den gab es übrigens in der Ukraine auch nicht. Das wurde immer so konstruiert. Also ich glaube nicht, dass es eine ernsthafte Legitimation gibt für den Kreml, seine geopolitischen Interessen hier zu reklamieren. Die Furcht im Kreml ist eher eine ganz andere, nämlich vor einer erfolgreichen bunten Revolution. Das ist das, was sie fürchten, weil dann der Funke möglicherweise auch auf Russland überspringen könnte. Da gibt es auch ganz neue Entwicklungen, etwa in Chabarowsk in Sibirien seit Wochen Proteste gegen die Absetzung des gewählten Gouverneurs. Also darum geht es. Und in dieser Frage muss die EU meines Erachtens zu ihren Werten stehen. Ja, freie Wahlen, Rechtsstaatlichkeit, und das Recht auf ein Leben in Freiheit.
Ja, aber ich meine, aus Moskauer Perspektive, wir werden gleich auch nochmal ausführlicher über die Situation in Russland sprechen, auch durch die Situation, die sich gerade um Alexei Nawalny hier ganz nochmal neu darstellt. Aber aus einer Moskauer Perspektive, wie Sie sagen, im Moment sind das nicht die Fragen, das ist keine Bündnisfrage, das ist keine Zugehörigkeitsfrage, aber gehen wir mal davon aus, es verliefe im Sinne der Opposition weiter erfolgreich. Diese Orientierung gen Westen, wenn Sie sagen Demokratie, Rechtsstaatlichkeit, die folgt doch dann quasi auf dem Fuße. Das heißt, aus einer Moskauer Perspektive ist das, was Sie jetzt der EU anraten, zu sagen, macht euch keine Sorgen, ja wahrscheinlich überhaupt nicht beruhigend.
Ja, Belarus ist ja wirtschaftlich extrem von Russland abhängig. Das könnte keine Regierung ändern. Ich glaube, mehr als 70% des Sozialprodukts sind auf der einen oder anderen Weise mit Russland verbunden. Es gibt einen Bündnisvertrag für kollektive Sicherheit mit Russland. Es gibt einen Unionsvertrag, auch wenn der in den letzten Jahren nur auf dem Papier stand. Und eine neue Regierung, wenn sie klug ist, wird das alles nicht in Frage stellen, sondern sie wird vielleicht stärker die Unabhängigkeit betonen und auch gute Beziehungen zum Westen entwickeln. Aber das Entscheidende sind jetzt diese Demokratiefragen.
An meiner Seite heute Ralf Füchs, lange Jahre an der Spitze der den Grünen politisch nahestehenden Heinrich-Böll-Stiftung, seit 3 Jahren engagiert für nichts Geringeres als die Verteidigung von Demokratie und Rechtsstaatlichkeit, als Direktor des Zentrums Liberale Moderne. Herr Füchs, zu den eindrucksvollen Nachrichtenbildern gehört auch das, wenn man auf dieses Wochenende zurückblickt, ein Konvoi aus Krankenwagen und Polizei, der den russischen Oppositionellen Alexei Nawalny in die Berliner Charité ins Krankenhaus bringt. Den Mann, der möglicherweise vergiftet wurde in Russland. Samstag wurde Nawalny eingeliefert, stand heute Montagmittag. Wir haben noch immer keine offizielle Stellungnahme der Ärzte. Er liegt weiterhin im Koma, das ist schon beunruhigend.
Das ist sehr besorgniserregend und ich hoffe sehr, dass er nicht nur überlebt, sondern dass er auch wieder voll wiederhergestellt werden kann, wenn jemand so lange im Koma liegt. Das kann dramatische Langzeitwirkungen haben.
Wie wichtig ist diese, oder ist es mehr als eine Geste, ich hätte jetzt gesagt, diese Geste Deutschlands, dieses Engagement, wenn man schon nichts gegen die Vergiftung tun kann und dass so etwas passiert, dass man dann aber diplomatisch und politisch dafür sorgt, dass ein solcher Mann schnell rauskommt aus dem Land und hier behandelt wird.
Das ist extrem wichtig, auch als ein moralischer Rückhalt für die demokratische Opposition in Russland. Nawalny ist ja kein Einzelfall. Er ist einer aus einer ganz langen Reihe von Giftanschlägen und Gewaltakten gegen Oppositionelle. Ich habe am Samstag ein Tweet gesehen von Nadja Tolokonnikova, die Frontfrau von Pussy Riot, die ist jetzt 30, ja, und die sagt, ich habe in meinem kurzen Leben, 3 meiner Freunde sind ermordet worden. Der Vater meines Kindes wurde vergiftet und kam knapp mit dem Leben davon. Das war vor 2 Jahren, der wurde auch in die Charité eingeliefert. Und jetzt sagen Nawalny. Und das sagen, bringt zum Ausdruck, was das heißt, heute in Russland in der Opposition gegen das Regime zu sein. Das ist lebensgefährlich. Und deshalb ist es so wichtig, dass es dann solche humanitären Gesten gibt, die natürlich auch ein politisches Signal sind.
Das ist ein politisches Signal, humanitäre Gesten und gleichzeitig aber auch ja, ein Signal oder ein Ausdruck von politischer Machtlosigkeit. Also man sieht sich dem ausgesetzt, wie sich die politischen Dinge in Russland entwickelt haben und hat letztendlich immer den kürzeren Hebel. Also man kann bestenfalls helfen.
Da würde ich sagen, dass der Westen bisher zu zögerlich war. Wir hatten schon einen größeren Hebel, als wir ihn bisher angesetzt haben. Wenn Sie die ganze Serie alleine der Mordanschläge gegen Dissidenten und Oppositionelle, die inzwischen im Westen leben, ja, also Skripal zum Beispiel, auch vergiftet, oder der Anschlag jetzt auf diesen georgischen Tschetschenen im Berliner Tiergarten vor unserer Haustür. Und immer hat die EU und auch die Bundesregierung so auf dem, mit Katzenpfoten eigentlich. Man bestellt einen Botschafter ein und man stellt Strafanzeige gegen irgendeinen subalternen Funktionär des seinen Geheimdienst. Der Abschuss von MH17, dem malaysischen Passagierflugzeug über der Ostukraine, wo inzwischen völlig klar ist, dass das durch einen russischen Raketenwerfer passierte. Überall da vermeidet der Westen eher seinen Konflikt. Und ich glaube, dass das den Kreml eher ermutigt in dieser Vorstellung, man kommt mit allem durch.
Mhm. Aber glauben Sie denn, dass eine härtere Gangart, wie auch immer die aussehen würde, das könnte ja letztendlich nur in Sanktionen bestehen, ja. Oder gehen Sie so weit, dass Sie sagen, man muss auch mehr Gewalt einsetzen?
Nein, das kommt gar nicht in die Tüte, das steht nicht zur Debatte. Aber Russland ist wirtschaftlich doch sehr stark abhängig von Europa. Und das Regime verfolgt ja eine Doppelstrategie, einerseits die EU zu destabilisieren. Man arbeitet mit rechts und links, sagen Extremen, in Europa zusammen. Man betreibt populistische Kampagnen. Und gleichzeitig versucht man aber, politische Unterstützung in Europa zu gewinnen. Und ich glaube deshalb, dass eine selbstbewusstere EU deutlich einen stärkeren Einfluss auf die russische Politik haben könnte als heute.
Also auch auf ein Russland des Wladimir Putin. Wir müssen ja davon ausgehen, wenn seine Gesundheit es zulässt, dass wir mit ihm in irgendeiner Spitzenfunktion wahrscheinlich bis in die 30er Jahre rechnen
deshalb
müssen.
Reagieren die ja so aggressiv, sowohl auf die Demokratiebewegung jetzt in Belarus, ja, wo also Putin gehörte übrigens mit dem chinesischen Präsidenten zu den Ersten, die Lukaschenka gratuliert haben und die jetzt auch keinen Zweifel daran lassen, dass sie ihn halten wollen. Jedenfalls, solange sie keine bessere personelle Alternative an seine Stelle setzen können. Gleichzeitig gibt es innenpolitisch viel mehr Unruhe in Russland als in den letzten Jahren. Wir haben vorhin schon kurz über die Proteste in Chabarowsk gesprochen, wo Zehntausende jeden Samstag auf die Straße gehen. Das heißt, diese harten Reaktionen gegen die russische Opposition sind kein Zeichen von Stärke, sondern sie sind eher ein Zeichen von Furcht des Regimes, dass möglicherweise auch in Russland der Tag kommt, in dem die Leute nicht mehr bereit sind, diese ganzen Lügen und Manipulationen zu akzeptieren.
Vielleicht kommt ja sogar am Strand noch eine Maskenpflicht. Die Kurve der Neuinfektionen steigt auf jeden Fall immer weiter und sorgt auch für einen Anstieg der Diskussionskurve. Was müssen wir tun, um Corona in den Griff zu kriegen? Jüngste Idee der noch CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer, eine Maskenpflicht fast überall, zum Beispiel vor allem auch am Arbeitsplatz. SPD-Kanzlerkandidat Scholz, damit Sie das schon mal gehört haben, lehnt das ab. CDU-Vize Thomas Strobel unterstützt dagegen. Hören wir mal, mit welcher Begründung.
Jetzt müssen wir sehen, wie können wir mit dem geringsten Eingriff, mit dem mildesten Mittel das Infektionsgeschehen in den Griff bekommen. Ein weiterer Lockdown wäre für die Wirtschaft, für die Gesellschaft etwas ganz, ganz Schlimmes. Und wenn eine Maskenpflicht als milderes Mittel helfen kann, dann bin ich jedenfalls dem aufgeschlossen gegenüber.
Thomas Strobel von der CDU sagt das. Ich reiche die Frage weiter an meinen heutigen Gast, der Sie ja auch mal Politiker waren, lange, lange vor Corona als grüner Senator in Bremen. Ist die Ausweitung der Maskenpflicht sinnvoll oder auch in diesem Sinne vielleicht das geringste Übel?
Ich denke ja. Masken, Tests und eine zeitnahe Rückverfolgung von Infektionsketten. Das sind ja die drei Instrumente, über die wir verfügen, um eine neue Massenepidemie zu verhindern und dann tatsächlich nochmal den harten Lockdown. Ja, der sowohl eine starke Einschränkung der individuellen, der privaten Bewegungsfreiheit, aber vor allem auch eine starke Eingriffe in die Wirtschaft. Und wenn wir das vermeiden wollen und unsere Freiheiten möglichst bewahren wollen, dann halte ich das Tragen von Masken im öffentlichen Raum auf jeden Fall für sinnvoll. Und am Arbeitsplatz zumindest dort, wo es vielfach Kommunikation und Begegnungen gibt und man nicht sagen, den Sicherheitsabstand konstant einhalten kann.
Kleine Geschichte aus dem Nähkästchen Deutschlandfunk Kultur. Bei uns ist es für jeden Raum festgelegt, ab wie viel Personen man Maske tragen muss. Das machen, glaube ich, viele Arbeitgeber so.
Wir auch.
Was, beim Zentrum Liberale Moderne. Ja, was natürlich auch ein bisschen mitschwingt bei Annegret Kramp-Karrenbauer und diesem Vorstoß ist, also das habe ich zumindest rausgehört, dieses Bedürfnis auch nach Übersichtlichkeit, nach Einheitlichkeit, dass es nicht mal hier so ist, dann dort wieder da, im Zweifel dazu führt, dass Leute verunsichert sind. Und wir haben ja diese Diskussion insgesamt auch auf der ganzen politischen Bühne. Angela Merkel lädt die Ministerpräsidentinnen und Präsidenten zu sich ein am Donnerstag, um nochmal darüber zu sprechen, was müssen wir eigentlich einheitlich hinkriegen. Und da gibt es ja jetzt so diese beiden Pole, die sagen, nein, das sind sehr unterschiedliche Situationen in Deutschland. Wir müssen darauf unterschiedlich reagieren, aber eben auch gleichzeitig die Einheitlichkeit. Also Sie sagen, stimmt ja auch, also lieber unterschiedlich reagieren.
Ich glaube, dass wir tatsächlich einige einheitliche Regeln brauchen, die vor allem auch durchgesetzt werden müssen. Das ist ja heute nicht der Fall. Wenn Sie öffentliche Verkehrsmittel fahren oder auch mit der Bahn fahren, dann merken Sie, dass die Maskenpflicht gar nicht wirklich durchgesetzt wird. Und wir brauchen Flexibilität je nach den regionalen Bedingungen. Ja, es gibt ja immer noch Gebiete mit sehr, sehr geringen Infektionszahlen und andere Hotspots. Da muss man sicher unterschiedlichen Geschwindigkeiten und drastisch dann drauf reagieren. Also ich bin für so eine flexible Kombination, ein paar allgemeine Regeln, die dann auch wirklich verbindlich sind.
Also und zum Beispiel mit Blick auf die Masken, ja, mit Blick auf die Bußgelder, das soll zum Beispiel genau ein Thema sein, dass man auch sagt, bundesweit einheitliche Bußgeldhöhen zum Beispiel, wenn man es nicht trägt.
Ja. Ja. Und wir haben ja jetzt eine Situation, wo vor allem über die Rückkehrer aus dem Urlaub, die nach dem, was ich gesehen habe, bis zu 40% der Neuinfektionen ausmachen, wir auch eine stärkere Dezentralisierung haben. Es durchmischt sich viel stärker, auch über Verwandtenbesuche und vermutlich jetzt nach der Sommerpause über die Kindergärten und Schulen. Das heißt, man kann nirgendwo wirklich sicher sein und man braucht nach wie vor ein sehr hohes Maß an Verantwortung und Selbstverantwortung. Wir müssen noch sehr viele Monate vermutlich mit Covid-19 leben.
Ja. Sehr viele Monate. Da ist jetzt für Menschen, die gerne Karneval feiern, die Frage, heißt das auch November, heißt das dann auch Februar? Also die grundsätzliche Frage, die jetzt seit ein paar Tagen durch die Öffentlichkeit schwingt, müssen wir da zum Beispiel auch der Einheitlichkeit wegen sagen, wir lassen das in diesem Jahr lieber. Ich habe mal eine Stimme, nämlich von Michael Kretschmer, dem Ministerpräsidenten von Sachsen, der das für keine gute Idee hält.
Weg von dem grundsätzlich Nein hin zu einer Ermöglichungshaltung und die Verantwortung dorthin legen, wo die Leute es auch entscheiden können, wo sie sich auch wirklich auskennen.
Also dezentral entscheiden auch hier.
Ja, ich finde im Prinzip, dass die Kommunen als eine entscheidende Instanz hier ins Spiel kommen sollten, richtig. Die kennen die Situation vor Ort am besten. Die haben die Gesundheitsämter, die haben ärztliche Expertise, die haben Kliniken.
Aber es ist ja politisch auch immer so eine, also das finde ich so schwierig in dieser Situation.
Klar, Sie können nicht in Düsseldorf den Karneval erlauben und in Köln nicht.
Ja, okay, also, Sie haben es auf den Punkt gebracht. Ja.
Da muss vermutlich die Landesregierung doch eine klare Haltung einnehmen. Und ich meine, alle diese feuchtfröhlichen Massenveranstaltungen sind riskant. Und das kann gut sein, dass wir auf die noch eine ganze Zeit verzichten müssen.
sagt Ralf Höchs vom Zentrum Liberale Moderne. Der Blick auf Themen und Termine dieses Tages mit Ralf Höchs, Sternzeichen Löwe. Ich bin Corvinian Frenzel, Sternzeichen Schütze. Und mit einem besonderen Jahrestag zu uns ins Studio gekommen ist Frederik Wirwig, Sternzeichen?
Fische.
Okay. Der Jahrestag. Heute vor 90 Jahren erschien das erste Zeitungshoroskop und zwar erstmal nicht für Hinz und Kunz und Jedermann, sondern für eine besondere Person.
Nein, genau. Das erste Horoskop wurde abgedruckt in einer Zeitung, in einer britischen Zeitung, im Sunday Express, genau heute vor 90 Jahren, zur Geburt von Prinzessin Margaret. Ja, das hatte der Astrologe und Journalist Richard Harold Naylor verfasst und es war damals ein Novum. Insofern musste den Lesern und Leserinnen erstmal erklärt werden, was ein Horoskop überhaupt ist.
Mhm. Okay, wie hat man das erklärt und was stand drin?
Also darin stand erst, also es ging vor allen Dingen darum, dass gesagt wurde, oder gefragt wurde, können die Sterne die Zukunft vorhersagen, überprüfen sie es selbst. Also ich hatte das Gefühl, das war so für die Leser dann auch so ein Anreiz, tatsächlich mal zu gucken, stimmt denn das überhaupt oder nicht? Und Naylor sagte der Prinzessin Margaret dann erstmal über drei Spalten ein ereignisreiches Leben voraus.
Das war jetzt kein Kunststück.
Ja, genau, das war ungefährlich, weil wenig risikoreich, konnte man auch erst Jahrzehnte später überprüfen. Aber sie war ja sehr feierfreudig, insofern ist es durchaus eingetroffen. Was vielleicht wichtiger war, dass damals ihr schon zum 7. Geburtstag vorausgesagt hat, beziehungsweise ihr und ihrer königlichen Familie, dass da wichtige Ereignisse stattfinden würden. Und wie man inzwischen weiß, war es tatsächlich so, dass vor ihrem 7. Geburtstag ihr Onkel, also König Edward VIII., abdankte und den Thron dann ihrem Vater, König George VI., überließ. Und das führte ja dann dazu, dass ihre Schwester Queen Elizabeth II. Wurde.
Man hätte es schon 7 Jahre vorher wissen können. Ralf Füchs, haben Sie auch schon mal irgendwas im Horoskop erfahren, was sich dann später auch für Sie bewahrheitet hat? Ich nehme das Lächeln jetzt aus meiner Stimme raus und ich frage die Frage ganz ernst.
Na, ich meine, das ist, glaube ich, das einzige Mal, wo ich mich ein bisschen intensiver damit beschäftigt habe, war, als eine meiner Töchter 10 Jahre wurde und ich ihr rausgesucht habe, was das Horoskop bei ihrer Geburt vorausgesagt hat. Und da konnte man so ähnlich wie ein bisschen hier, das ist ja immer so offen formuliert und so beziehungsreich, kann man natürlich immer konstruieren, aha, die Sterne haben das schon vorausgesagt.
Es ist so ein bisschen wie das Gespräch beim Friseur, ne? Also man formuliert so, dass es irgendwie tendenziell passt. Ich habe mich ja immer gefragt und frage mich das immer noch, wird das eigentlich auf irgendeiner Basis geschrieben oder schreibt da wirklich irgendjemand eigentlich vornehmlich literarisch oder eben auch mit genau diesem Kriterium? Gibt es dazu irgendwelche sachdienlichen Hinweise?
Also die Sterne werden auf jeden Fall angeguckt, aber es wird natürlich so offen formuliert, dass es irgendwie immer passen kann und niemand verschreckt wird. Also ich glaube, man könnte sich auch jedes Horoskop rausnehmen, auch eins, das nicht auf das eigene Sternzeichen passt und es würde dann auch funktionieren.
Mhm. Das ist ja fast ein bisschen wie eine Profanisierung des früheren Gottesglaubens, also dass es eine höhere Macht gibt, in deren Händen unser Schicksal liegt. Und das ist ja fast so was wie ein kleiner Trost gegen die Wechselfälle des Lebens und auch gegen die Furcht vor der Zukunft, die Menschen ja immer sagen, begleitet hat. Also es gibt etwas, an dem wir uns orientieren können und was uns so ein Minimum an Sicherheit gibt. Ob aber die Menschen tatsächlich, die sowas überhaupt lesen, daran wirklich glauben.
Interessanter Punkt, die sowas überhaupt lesen. Bei diesem Halbsatz muss ich dran denken, dass das ja im Prinzip in der guten alten Medienwelt so eine Art Beifang war. Man hat ein einigermaßen mehr oder minder seriöses Magazin oder eine Zeitung gelesen und irgendwann kam dann ein Horoskop und man hat so vielleicht mit einem halben Schmunzeln nochmal gelesen, was steht denn da? Jetzt frage ich mich wirklich, in der heutigen Medienwelt, wo man ja Sachen auch gezielter ansteuert, ob das Menschen überhaupt noch in dem Maße tun und ob es da auch sozusagen so einen gewissen vielleicht Niedergang des Horoskops gibt.
Also es ist tatsächlich so, dass mit dem Niedergang der Printmedien, wenn er denn so passiert, natürlich auch die Zeitungs- oder Zeitschriftenhoroskope verschwinden werden, zumindest in dieser Form. Aber es wird sie sicherlich im Internet weitergeben in einer einen oder anderen Form. Ich habe sie tatsächlich noch nicht im Radio und auch noch nie im Fernsehen gesehen.
Ich hätte jetzt im Angebot, also wer jetzt noch Interesse hätte, ich habe ja Herrn Fück schon verraten, Tagestrend chancenreich. Ich könnte Ihnen noch was sagen zu Job, Geld, Liebe oder Gesundheit. Sie dürfen was aussuchen.
Liebe.
Liebe. Liebe, Sie setzen bei einem Partner nicht nur auf Optik. Heute brauchen Sie gute Gespräche und intellektuelle Übereinstimmung.
Das stimmt total, weil ich bin mit meiner Frau jetzt im 38. Jahr zusammen. Und da geht es auch immer noch um Optik, aber um diese anderen Qualitäten umso mehr.
Also Marie-Louise Beck ist das auch eine Person, die man kennt aus der Öffentlichkeit, viele Jahre für die Grünen im Bundestag und jetzt eben auch mit Ihnen gemeinsam im Zentrum Liberale genau. Moderne. Frederik Wirwig, Sie haben auch noch einen Fische, ne? Ich hätte jetzt auch genau. wieder Job, Geld, Liebe, Gesundheit und einen Tipp gibt's auch.
Ach, dann nehme ich mal Job.
Job. Neue Aufgaben müssen Sie genauer erfassen, sonst drohen Flüchtigkeitsfehler. Ja. Leitet mich über zu der Frage, was werden wir heute 17 Uhr, Sie recherchieren ja weiter an dem Thema noch erfahren.
Wir versuchen einen Interviewpartner zu finden, der uns ein bisschen dazu erzählen wird, ja, was für Unterschiede, ob Horoskope früher eine andere Bedeutung hatten als heute. Möglicherweise ergibt sich daraus was.
Alles klar, danke.
Ja, nur noch eine kleine Anekdote. In meinem frühen Leben war ich so ab und zu in New York und da fiel mir auf, dass eine der modernsten Weltstädte stoßen sie ständig auf Wahrsagerinnen, die da ihre Büros mitten in Manhattan haben.
Wer weiß, wie das schon Aktienkurse in der Geschichte beeinflusst hat. Ralf Füchs, vielen Dank. Wir sprechen gleich nochmal über die Sterne am Himmel des Donald Trump. Danke, Frederik Wirwig, bis hierhin. Die Sache ist klar, aber dennoch wird es heute formal besiegelt. Donald Trump geht für die Republikaner ins Rennen ums Weiße Haus in Washington. Heute soll er auf dem Nominierungsparteitag offiziell ernannt werden. Ralf Füchs, wenn ich das richtig zusammenbringe, Ihr Impuls, damals das Zentrum Liberale Moderne zu gründen als Denkfabrik, kam unter anderem auch durch die Wahl Donald Trumps, richtig?
Genau, ja. Das war diese Kombination Brexit, Wahl von Donald Trump und das Hochkochen des Rechtspopulismus in ganz Europa.
Wie groß ist denn die Wahrscheinlichkeit, dass Sie noch 4 weitere Jahre Grund für Sorge um die USA und die Demokratie insgesamt haben? Sprich die Wahrscheinlichkeit, dass Trump eine zweite Amtszeit hinkriegen wird?
Ja, nun bin ich ja kein Wahrsager.
Schauen wir mal gleich in die Sterne, ja.
Aber ich glaube, die Chancen sind ziemlich gut für Joe Biden. Er führt in allen Umfragen, nicht nur in der Popular Vote, also in der absoluten Stimmenzahl. Da lag ja schon Hillary Clinton mit 2 Millionen Stimmen vor Trump, sondern er führt auch in den Swing States, in den umkämpften Staaten, in denen sich die Wahl entscheidet. Und ich hoffe sehr, dass dieser Trend auch sich fortsetzen wird bis zum Wahltag. Davon hängt nicht nur die Zukunft Amerikas ab, sondern noch sehr viel mehr. Das transatlantische Bündnis und im Grunde die ganze Weltordnung, die nach wie vor sehr stark davon abhängt, was in den USA passiert.
Haben Sie denn den Eindruck, dass die Demokraten mit Joe Biden und ja auch mit Kamala Harris, einer Vizepräsidentin, Kandidatin, besser aufgestellt sind als mit Hillary Clinton? Also dass das Angebot der liberalen Moderne, um es mal so auf den Punkt zu bringen, diesmal ein attraktiveres ist? Oder hat man einfach nur jetzt schon gesehen, was ein Donald Trump konkret bedeutet?
Genau, das ist, glaube ich, der entscheidende Faktor. Ja, es gibt eine so starke Anti-Trump-Stimmung auch in der Mitte der Gesellschaft, und zwar bis in die Republikaner hinein. Es gibt so eine Initiative für die Abwahl von Trump aus der republikanischen Partei. Viele Konservative, die Trump inzwischen für ein Unglück halten und die sich offen gegen ihn stellen. Das ist eine andere Ausgangssituation als vor 4 Jahren, und Biden ist zumindest jemand, der vertrauenswürdig ist, und in dieser Kombination mit Kamala Harris ist er hoffentlich auch in der Lage, die Minoritäten zu erreichen, die die Demokraten mobilisieren müssen, um zu gewinnen.
Mhm. Aber gleichzeitig, ich meine, da ist jetzt in letzter Zeit noch ein kleines bisschen mehr Bewegung reingekommen. Sie haben die Initiativen genannt, aber faszinierend, also in einem schlimmen Maße faszinierend, finde ich, wie stabil doch die Blöcke sind und auch die Zustimmungswerte. Die Süddeutsche Zeitung hat sich mal die Mühe gemacht und die Zustimmungswerte für Donald Trump über diese jetzt knapp 4 Jahre analysiert und hat festgestellt, es ist eigentlich egal, was er macht, in dem Kern seiner Anhängerschaft ist es stabil.
Das aber heißt, der Kern reicht ja, nicht, um zu gewinnen.
Der Kern reicht nicht, aber das heißt ja dann leider für die Demokratie, für die amerikanische Demokratie, dass es da gar nicht mehr um das hehre Ideal geht, sozusagen mit besseren Argumenten Mehrheiten zu gewinnen, sondern eigentlich muss man nur noch, in Anführungszeichen, seine eigene Anhängerschaft mit möglichst klaren Positionen für die eigene Anhängerschaft gut mobilisieren.
Ja, die Mobilisierung des eigenen Lagers, das ist natürlich der Schlüssel, aber es reicht eben nicht aus, weil es doch einen gewissen Prozentsatz von Leuten gibt, die unabhängig sind, die sich nicht diesen festgefügten politischen Lagern zurechnen. Aber was natürlich stimmt, was ich auch mit großer Besorgnis sehe, ist diese extreme Polarisierung, dieses Freund-Feind-Verhältnis, wo sagen Argumente tatsächlich kaum noch eine Rolle spielen, sondern das geht über Emotionen, das geht über Identifikation mit Personen und ihren Botschaften. Und das zu überwinden, das wird eine riesige Herausforderung, wenn Biden gewählt werden sollte. Und so hat er übrigens auch gesprochen jetzt auf der Democratic Convention.
Mhm. Die ganze letzte Woche war er bestimmt durch den Nominierungsparteitag der Demokraten. Ja.
Wenn er gewählt wird als Präsident, alle Amerikanerinnen und Amerikaner verstehen wird, auch derjenigen, die ihn nicht gewählt haben. Und diese Entfeindung, ich würde fast sagen Entgiftung, der politischen Kultur. Das ist eine große, große Herausforderung.
Ich will jetzt nicht zu negativ daherkommen, aber es gab den Vorgänger Donald Trumps, der genau das probiert hatte und scheiterte, weil diese Einladung nicht angenommen wurde auf der anderen politischen Seite, Barack Obama.
Ja, weil sich doch zu große Teile der amerikanischen Gesellschaft abgehängt und nicht mehr gehört fühlten. Und das ist ganz wichtig, so wenig man sagen, Trump nachgeben darf in der Sache. So wichtig ist es doch, sich immer noch an seine Anhänger zu wenden, sie nicht abzuschreiben. Gerade die weiße Arbeiterklasse und das ländliche, sagen Amerika. Dafür brauchen die Demokraten Botschaften und brauchen auch glaubwürdiges Personal. Ja, also umgekehrt eine Radikalisierung auf Seiten der Demokraten würde die Polarisierung ja noch mehr verschärfen. Ich glaube nicht, dass das eine gute Antwort wäre.
Mhm. Donald Trump übrigens, diese wichtigen Informationen noch zum Abschluss. 14. Juni ist der Geburtstag, Sternzeichen Zwilling. Ich habe auch den Tagestrend nachgeschaut, laut Bildhoroskop. Und der heißt anstrengend. Jetzt weiß ich nicht genau, ob es für ihn anstrengend wird oder er für uns. Wahrscheinlich gilt beides.
Ja.
Ralf Füchs, eins noch, eine wichtige Frage. Freut sich ein Werder Bremen-Fan, der Sie meines Wissens sind,
ja.
über einen Sieg von Bayern München?
Ich muss gestehen, ja.
Mhm.
Zu meiner eigenen Verblüffung gibt ja diese alte Rivalität zwischen Werder und Bayern. Nicht nur, weil sie mal ein paar Jahre auf Augenhöhe in der Bundesliga gespielt haben, sondern weil Werder ja reklamiert, eine ganz andere Kultur zu repräsentieren des Fußballs als die arroganten Bayern. Aber irgendwie sind mir die doch sympathischer geworden und ich finde ihre jetzige Mannschaft toll. Und
für die nicht
das
so
Spiel gegen Barcelona war einfach außerirdisch. Das muss man neidlos anerkennen.
Sie meinen Paris Saint-Germain?
Jetzt, nein, das gegen Barcelona,
Barcelona.
Das 8-2.
Ja, das 8-2. Und gestern das Finale für alle, die jetzt sich gewundert haben, warum war gestern Jubel auf der Straße zu hören aus Kneipen, Finale der Champions League. Bayern München hat gewonnen, 1-0 gegen Paris Saint-Germain.
Das war natürlich ein ganz anderes Spiel. Das war auf Augenhöhe, das war extrem umkämpft, hätte genauso andersrum ausgehen können. Und trotzdem hat es mich irgendwie für die Bayern gefreut.
Ralf Füchs, vielen Dank dafür, vielen Dank für Ihren Besuch hier heute.
Gerne, Dankeschön.